Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der chilenische Präsident Salvador Allende, das war ein Mann, der geschätzt oder sogar bewundert wurde, auch von vielen seiner politischen Gegner. Solche Politiker könnten viele der tief gespaltenen Demokratien in unserer Gegenwart sehr gut gebrauchen. Salvador Allende ist vor 50 Jahren gestorben beim Pinochet-Militärputsch in Chile. Ein neues Buch erzählt von seinem Leben und von seiner ungewöhnlichen Ausstrahlung. Und das ist gleich unser Thema hier in der Lesart. Im kommenden Monat wird es ein bitteres Jubiläum geben. Am 11. September 2023 jährt sich zum 50. Mal der Militärputsch in Chile gegen den linken Präsidenten Salvador Allende. Die Putschisten haben tausende Menschen in Chile umgebracht. Auch Salvador Allende selbst ist bei dem Putsch gestorben. Viele haben das Land verlassen müssen und lange im Exil gelebt. Ein neues Buch erzählt Salvador Allendes Geschichte und erzählt auch vom Versuch eines demokratischen Sozialismus in Chile. Der Lateinamerika-Kenner Günter Wessel hat dieses Buch geschrieben. Günter Wessel, den hören Sie öfter auch als Sachbuchkritiker hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt ist er im Studio. Guten Tag, Herr Wessel.
Schönen guten Tag.
Danke. Das Buch ist auch eine Geschichte der Familie Allende bis hin zu Maya Fernandez Allende. Das ist eine Enkelin von Salvador Allende und die ist heute Chiles Verteidigungsministerin. Wie ist das denn bei ihr? Spielt das Erbe ihres Großvaters für diese Politikerin eine wichtige Rolle?
Natürlich, also dieses Erbe kann man ja nicht ausschlagen. Maya Fernandez Allende ist die Tochter von Beatriz, also Tati Allende, einer der drei Töchter Allendes. Tati war zum Beispiel bis kurz vor Ende mit in der Moneda am 11. September 1973. Sie ist kurz bevor die Moneda dann erstürmt wurde, ist sie aus der Moneda raus.
Also das ist der Präsidentenpalast.
Aus dem Präsidentenpalast raus, hat ihren Vater da zurückgelassen, hat ihren Vater nie mehr danach gesehen, auch nicht tot gesehen. Sie ist dann nach Kuba ins Exil gegangen, hat ihre Tochter großgezogen. Sie war damals im 7. Monat schwanger mit ihrem Sohn, der 2 Monate später geboren ist. Also es ist eine Familiengeschichte, aus der kann man sich natürlich nicht verabschieden. Tati hat sich dann später, hat sich das Leben genommen auf Kuba. Also man kommt aus dieser Familiengeschichte natürlich nicht raus. Und natürlich steht sie in einer Traditionslinie, aber sie lässt das eigentlich nie raus. Also das ist so ein bisschen, es steht im Hintergrund da und man hängt in dieser Traditionslinie drin, aber es ist jetzt nicht so, als würde das die konkrete Politik dauernd befeuern.
Das ist ja eigentlich eine fast unglaubliche Geschichte. Ja, vor 50 Jahren hat das chilenische Militär gegen diesen Präsidenten Salvador Allende geputscht, ein Putsch, der eben zu seinem Tod geführt hat, zur Ermordung vieler anderer Menschen. Und jetzt ist die Enkelin von Salvador Allende, die Ministerin für eben dieses Militär, das damals geputscht hat. Gab es da keinen Widerstand von chilenischen Offizieren von heute?
Ein bisschen, aber nicht sehr viel. Also man muss ja, die Diktatur ist jetzt ja doch einige Jahre her, also 30 Jahre her. Das heißt, es hat sich einiges im Land geändert. Wir hatten mal eine also in diesem Land gab es schon mal eine Verteidigungsministerin, Michelle Bachelet, die spätere auch Präsidentin war von der Sozialistischen Partei, war auch schon mal Verteidigungsministerin. Ihr Vater war auch Militär gewesen, der ist von den Militärs gefoltert worden, ist an den Folterungen gestorben. Also auch da gab es schon Auseinandersetzungen und das chilenische Militär ändert sich auch sukzessive. Also es ist so ein, es ist jetzt nicht mehr so, als hätten die da alle Offiziere, alle Generäle auf einmal auf der Matte gestanden und gesagt, die auf keinen Fall. Es gab vereinzelte Proteste, aber wenig.
Sie haben dieses Buch jetzt geschrieben. Wie hat das eigentlich bei Ihnen angefangen, diese Auseinandersetzung mit Chile und mit Salvador Allende?
Das ist eine ganz komische Geschichte. Ich bin 1959 geboren, ich war 14 in dem Sommer. Im Frühjahr gab es ganz wichtige andere Ereignisse, das Pokalendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Und im Herbst hatte ich auf einmal das Gefühl, das war das erste Ereignis, bei dem ich politisch mitgedacht hatte und wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und das hat mich dann sehr lange begleitet. Ich bin 93, 94 zum ersten Mal mit einem Stipendium nach Südamerika gekommen, unter anderem nach Chile, hatte ein bisschen Scheu, in das Land reinzugehen, weil ich irgendwie diese Geschichte mit der ganzen Diktatur, die schwappte mir immer im Kopf rum. Und dann war ich aber die 90er Jahre sehr häufig da, habe dann Radio da gemacht und habe mich immer wieder damit beschäftigt. Also man fällt drüber, man redet mit Leuten, man geht da wenn man heute in das Museum de Derechos Humanos, also das Museum der Menschenrechte in Santiago geht, was so ein Erinnerungsmuseum ist an die Diktatur und an die Verfolgung, man trifft da die Leute, diese Leute reden miteinander darüber, die sind fassungslos, da reden Großeltern mit ihren Enkelkindern. Also da ist ein Trauma in dem Land drin, was überall spürbar ist.
Lassen Sie uns mal an einigen Punkten auf Salvador Allende selbst schauen. Der hat Medizin studiert und ist dann aber eben in die Politik gekommen. Was hat ihn eigentlich dahin getrieben?
Nein, die Medizin ist eine Familientradition, die Politik auch ein bisschen. Also er kommt jetzt nicht aus einer Familie, die noch nie was mit Politik zu tun gehabt hatte, sondern das war immer eine Familie, die schon, also in den Generationen davor auch, sagen wir, relativ nah dem Staat war und der Macht war. Und er hat sich früh entschieden, sozusagen zwischen diesen beiden Neigungen. Er hat in der Medizin sich um Sozialpolitik gekümmert, ist Sozialmediziner gewesen, hat da angefangen, irgendwie auch sozialmedizinische Dinge zu entwickeln, wurde dann erst Gesundheitspolitiker und dann später sozusagen mit der Sozialistischen Partei, wo er teilweise Vorsitzender war, wurde er dann Präsidentschaftskandidat. Also es hat sich relativ natürlich entwickelt auf eine gewisse Art und Weise.
Er war vielfach Präsidentschaftskandidat, muss man echt sagen. Er hat sich dreimal zur Wahl gestellt als Präsident und ist nicht gewählt worden. Da würden jetzt viele sagen, jetzt ist mal gut, erwiesenermaßen funktioniert es nicht, aber er ist ein viertes Mal angetreten und dann gewählt worden. Woher hat er diese Zuversicht oder diese Ausdauer genommen?
Ich weiß gar nicht, ob er in dem Moment noch die Zuversicht hatte. Also die dritte Wahl war sehr knapp. 1964 war es sehr knapp, 58 war es auch schon knapp, 52 hat er haushoch verloren. Also das waren einfach so, ich glaube, es gab keinen anderen Kandidaten auch. Die Sozialistische Partei wollte ihn erst gar nicht aufstellen, die hat woanders hingeguckt, aber es gab dieses breite linke Bündnis der Unidad Popular, was von den Kommunisten auf der einen Seite bis zu Linksliberalen auf der anderen Seite reichte. Da waren dann auch Parteien drin, die eher linksradikalen, auch also links von den Kommunisten vielleicht sogar standen. Und er war der Einzige, der sich sozusagen als natürlicher Kandidat angeboten hat, dieses ganze Bündnis zusammenzuhalten. Kraft seiner, vielleicht seiner Diskussionsfreude, seiner Autorität, seiner politischen Erfahrung auch.
Es heißt dann, Allende und seine Regierung der Unidad Popular, die hätten einen demokratischen Sozialismus in Chile einführen wollen. Das ist ja kein genau definierter Begriff. Was hatte die Unidad Popular davor in Chile?
Naja, was sie gemacht haben, sie haben sich wählen lassen. Also Allende hatte natürlich er stand natürlich im Austausch mit vielen anderen Leuten. Es gibt zum Beispiel, gab Treffen nach der kubanischen Revolution, wenn er nach Kuba gegangen ist und mit Che Guevara beispielsweise zusammengetroffen ist, mit Fidel Castro. Die Option, mit Gewalt die Macht zu übernehmen, bestand für ihn nicht. Also für, man muss sich den als totalen Demokraten vorstellen. Also es gibt von Antonio Skármeta, der Schriftsteller, der später auch mal hier in Deutschland chilenischer Botschafter war, von 2000 bis 2002, glaube ich, oder 2003, der hat mal in einem Aufsatz geschrieben, dass die Unidad Popular auch daran gescheitert ist, dass sie zu viel Demokratie zugelassen hat. Dass sie den Repressionsapparat des Staates einfach zu wenig genutzt hat, dass sie an vielen Punkten zu wenig eingegriffen hat.
Also das zum Beispiel gegen den rechten Terror, den es auch gab.
Gegen den rechten Terror, der sich unmittelbar nach der Übernahme der Regierung durch die Unidad Popular gezeigt hat. Der brach überall aus und da haben sie mit zu wenig Repression aufgetreten sind, weil sie immer darauf bedacht waren, die Demokratie zu bewahren, möglichst viele Leute mitzunehmen. Ich glaube, das ist das Grundprinzip von Allende gewesen. Möglichst viel zu diskutieren, möglichst Leute mitzunehmen.
Diese drei Jahre, die Salvador Allende Präsident war, das war eine eben auch schwierige Zeit für Chile. Das beschreiben Sie auch ganz offen, welche großen Schwierigkeiten, welche enormen politischen Spannungen es gab, wie schwierig das auch wirtschaftlich war, aus vielen Gründen. Da haben später auch Leute aus der Unidad Popular gesagt, wir haben auch selber schwere Fehler gemacht. Es gab diesen rechten Terror gegen die Linke in Chile, das ist bitter genug, aber wenn man von heute schaut, ist genauso bitter ja die Rolle der westlichen Staaten beim Putsch dann gegen die Allende-Regierung, vor allem die Rolle der USA. Sie berichten davon in Ihrem Buch, bewundernswert nüchtern, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, und Sie berufen sich, soweit ich das gesehen habe, vor allem auf Quellen aus den USA selbst. Was weiß man denn heute, welche Rolle die USA gespielt hat bei dem Putsch?
Ja, eine ziemlich üble, das weiß man sicher, aber ich kann mir natürlich mich in Zorn und Rage reden, aber das nutzt ja dann am Ende nichts. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch etwas nüchterner beschrieben, ganz simpel. Nein, die USA haben alles dafür getan, dieses System zu destabilisieren. Die wollten kein zweites Kuba, die wollten keinen zweiten sozialistischen Staat in Lateinamerika haben. Wollten noch nicht mal den einen eigentlich haben. Und haben dann Sie haben begonnen, die Wirtschaft zu destabilisieren, indem sie sich dafür eingesetzt haben, dass alle Kredite, die von der Weltbank kamen, sofort gestrichen wurden. Nach dem Putsch sind sofort wieder Kredite freigegeben worden. Die haben dafür gesorgt, dass das Kupfer beschlagnahmt wurde in europäischen Häfen, was die Chilenen ausgeliefert haben. Chile lebt überwiegend vom Kupferexport. Also das muss man dazu sagen, das war das wichtigste Exportprodukt. Die haben sich dafür eingesetzt, dass bestimmte Staaten keine Kredite gegeben haben. Sie haben aber auch die streikenden Lastwagenfahrer, Lastwagenfahrer zu streiken, das waren als Kleinunternehmer und haben Geld ins Land gebracht, um die dafür zu bezahlen, dass sie keine Waren durch die Gegend transportiert haben. Das heißt, das ganze wirtschaftliche System ist zusammengebrochen. Und sie haben die Waffen eingebracht und sie hatten die Generäle ausgebildet, die dann geputscht haben. Also das ist ein System, wo sie von allen Seiten versucht haben, das Land zu destabilisieren. Das muss man einfach so sagen.
Auch die Bundesrepublik Deutschland und Politiker vor allem aus der CDU und der CSU haben damals eine sehr unrühmliche Rolle gespielt, das zitieren Sie auch. Sie sprechen an einer Stelle auch davon, es gab ja in den letzten Jahren sehr heftige soziale Unruhen in Chile, 2019 zum letzten Mal. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn Sie immer näher an die Gegenwart auch herankommen, dass das immer noch Zusammenhänge mit der Wirtschaftspolitik der Pinochet-Zeit, also der Diktaturzeit, wobei die ja eben vor über 30 Jahren beendet wurde. Wo sehen Sie da Zusammenhänge?
Nee, was die Junta damals gemacht hat, also die Militärregierung, war den Sozialstaat eigentlich komplett zu zerschlagen. So, und dann wurde eine Verfassung eingesetzt, die fast alle soziale Vorsorge privatisierte. Das ist verfassungsrechtlich sozusagen gegeben. Da konnten die letzten Regierungen relativ wenig dran drehen. Die haben es ein bisschen probiert, aber es hat nicht so richtig geklappt. Also man hat eine aktienfinanzierte Rente beispielsweise, für die bestimmte Leute gut ist, die viel Geld haben, aber für andere Leute, die sich das nicht leisten können, kommt da nichts mehr rum. Also das staatliche Rentensystem ist total gekappt worden. Die Gesundheitsvorsorge ist gekappt worden. Das sind alles Dinge, die man nicht so leicht wieder zurückholen kann.
Eben, wenn es in der Verfassung steht, braucht man zwei Drittel oder mehr.
Ja, muss die Verfassung ändern. Das ist ja auch ein Versuch gewesen, dieser Regierung eine neue Verfassung einzusetzen, der jetzigen Regierung. So, und man hat eine Ungleichheit, eine ökonomische Ungleichheit im Land, die sich über die Jahrzehnte dann natürlich immer weiter verbreitert hat. Wir haben heute Ende der Diktatur hatten die eine Armutsquote, da muss ich gerade mal schauen, von 40%. Heute haben die eine Armutsquote von etwa 10%. Also da hat sich was verbessert, aber es ist natürlich immer noch eine riesen Menge von Menschen, die in wirklicher Armut lebt. Und Armut ist wirkliche Armut dann. Und es gibt eine große Ungleichheit im Land. Es gibt diese Koeffizienten, diese Ungleichheit berechnen. Der liegt in Chile bei 44% oder so etwas. Und in Deutschland oder in Mitteleuropa liegt er in der Regel bei so 29, 30.
Noch eine letzte Frage. Man merkt an unserem Gespräch, Ihr Buch heißt zwar Salvador Allende, geht aber weit über diese konkrete Person hinaus. Sie erzählen eben von der Familiengeschichte der Allendes und von der chilenischen Geschichte der Jüngeren. Aber zum Schluss doch noch eine Frage zu Salvador Allende selbst. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, er hat etwas bewirken können, was heute sehr heilsam wäre für viele tief gespaltene Demokratie, dass er nämlich auch von politischen Gegnern oft sehr geschätzt oder sogar bewundert wurde. Wie hat er das denn bewirkt?
Ich glaube, das war einfach eine Person und eine Persönlichkeit, die mit großer Beharrlichkeit seinen Zielen nachgelaufen ist oder nachgegangen ist. Der diskussionsbereit war wahrscheinlich bis zum Umfallen, der alle nicht in Grund und Boden geredet, aber mit denen diskutiert hat, so lange, bis da sich was bewegte. So eine Beharrlichkeit und der immer klar gemacht hat, wohin er möchte. Also nicht so ein Verharren in, wir verwalten da irgendetwas. Ich möchte jetzt nicht über die jetzige Bundesregierung reden, sondern wirklich eine klare Idee hatte, wo möchte ich hin und wie komme ich dahin und was wären die einzelnen Schritte dazu und wen muss ich da überzeugen von und wie kann ich Leute überzeugen? Also wirklich mit einer großen persönlichen Glaubwürdigkeit da auch angegangen ist.
Salvador Allende, eine chilenische Geschichte, so heißt das Buch von Günter Wessel. Im Christoph Links Verlag ist das erschienen mit 256 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jan Lehnertz. Ich bin Autor und Verleger von dem ganzheitlichen Terminkalender Ein guter Plan. Das Buch meines Lebens ist Liebessabotage von Amélie Nothomb. Ich habe das Buch 1997, glaube ich, bekommen und Ich hatte bis dahin eigentlich das Lesen aufgegeben wieder. Als Kind hatte ich immer viel gelesen und dann einfach jahrelang gar nicht. Ich war in einer Punk-Szene involviert, mich haben politische Dinge interessiert, aber Lesen und Literatur, das war für mich einfach zu romantisch und zu weit weg von meiner Lebensrealität. Und dann habe ich dieses Buch bekommen. Und dieses Buch ist einfach wie ein Rausch und so intensiv. Also alles, was ich in meinem Leben zu dem Zeitpunkt eigentlich gesucht habe, habe ich in diesem Roman gefunden, der einen einfach so mitreißt. Und es geht um die Liebe von Kindern zueinander in einem japanischen Diplomaten-Ghetto, die dort einerseits einen Krieg nachspielen und andererseits geht es um eine Liebesgeschichte. Also Kinder, die voneinander fasziniert sind und die Protagonistin beschreibt diese Zuneigung wie so einen Rausch, der alles auf den Kopf stellt und alles dominiert. Und das hat mich so gefesselt, dass ich dieses Buch einfach in einer Nacht durchgelesen habe und dann einfach auch nicht mehr aufgehört habe zu lesen. Ich lese das Buch immer wieder und verschenke es auch immer wieder. Immer wenn ich denke, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo sich alles zu sehr nach Alltag anfühlt und ich irgendwie wieder so einen Rausch und so viel Energie brauche, die mich wieder wachrüttelt und sagt, ja, eigentlich geht es im Leben ja um das, diese Energie.
Ein legales Rauschmittel, der Roman Liebessabotage von Amélie Nothomb für den Autor und Verleger Jan Lenartz. Das Buch gibt es in der Übersetzung von Wolfgang Krege als Taschenbuch im DTB Verlag. Da kosten die 160 Seiten 10 Euro. Wir haben mit Jan Lenartz hier in der Lesart gesprochen über seinen ganzheitlichen Terminkalender. Das Gespräch können Sie hören in der DLF Audiothek App. Heute erscheint bei uns der neue Roman von Goran Vojnović. Dieser slowenische Autor ist mit einem richtigen Knall in die Öffentlichkeit seines Landes getreten, mit seinem provozierenden und böse-komischen Debütroman Čefurin raus heißt er. In dem Roman geht es um das bosnisch-serbische Einwandererkind Marko. Der wird in einer Hochhaussiedlung am Rande von Ljubljana groß. Dieser Marko ist auch wieder der Held jetzt im neuen Roman von Goran Vojnović, 18 Kilometer bis Ljubljana. Ist der Titel. Mein Kollege Cornelius Willenkemper hat Goran Vojnović getroffen.
Freundlich lächelnd und doch slowenisch distanziert bittet Goran Vojnović an den Tisch vor der hippen Neubar im Zentrum von Ljubljana. Vojnović ist hochgewachsen, wirkt durchtrainiert in seinem sportlich eleganten Outfit. Das Gegenteil seines Romanhelden Marko Dordic, könnte man meinen. Seine Romanfigur, die Vojnović zum erfolgreichsten slowenischen Schriftsteller seiner Generation machte, ist das Kind sozial benachteiligter bosnisch-serbischer Einwanderer, sogenannter Čefurin, in Ljubljanas Trabantenvorstadt Fužine.
Well, I grew up in Fužine. I lived there for 22 years.
Ich bin selbst in Fužine aufgewachsen, habe dort 22 Jahre gelebt und meine Eltern leben noch heute dort. Insofern ist Marko Teil meiner Welt. Meine Eltern gehörten zwar der Mittelschicht an, aber ich war von Leuten wie ihm umgeben, habe so wie er auch Basketball gespielt. Anders als er hatte ich die Möglichkeit, diese Welt zu verlassen und zu sagen, ich bin nicht nur ein Čefur aus Fužine, während Leute wie Marko in ihrer Rolle als Čefurin gefangen sind. Das ist alles, was sie haben. Und das ist ihr größtes Problem.
That makes a very huge problem for them.
Die individuellen und kollektiven Konflikte, die aus den Jugoslawienkriegen und dem Staatszerfall entstanden, beschäftigen Vojnović, dessen Eltern aus Bosnien und aus Kroatien nach Slowenien einwanderten, als Filmregisseur und als preisgekrönter Autor von 4 Romanen. Čefurin raus, so hieß 2008 sein Erstling über Marko, der auch im Titel nicht vor provokativen Parolen zurückschreckte. Der Roman verkaufte sich mit 20.000 Exemplaren bei gerade einmal 2 Millionen Einwohnern Sloweniens wie ein Bestseller.
Through his eyes I'm able to show some things about the world we live in.
Durch seine Augen kann ich ein paar wichtige Dinge über unsere Gegenwart thematisieren, und zwar auf brutalere, politisch sehr viel unkorrektere Weise. Ich selbst schaue mir alles immer von verschiedenen Perspektiven an, bin voller Zweifel und widersprüchlicher Gefühle. Da macht es umso mehr Spaß, durch die Figur Marko einen ganz einfachen Blick auf die Welt zu werfen.
Mit beißendem Humor beschreibt Vojnović die Lebens- und Gedankenwelt ethnischer Minderheiten in Slowenien, aber auch die diskriminierende Polizeigewalt, was ihm eine Strafanzeige einbrachte und sich zu einem handfesten politischen Skandal auswuchs. Mit 18 Kilometer nach Ljubljana erscheint jetzt die Fortsetzung von Markus Geschichte. Weil Marko in Slowenien keine Zukunft hatte, schickte sein Vater ihn zu den Großeltern nach Bosnien zurück, wo man ihn wahlweise als gebürtigen Slowenen oder als ethnischen Serben ausgrenzte. Als er 10 Jahre später nach Fužine am Rande von Sloweniens Hauptstadt zurückkehrt, rutscht er in die Kleinkriminalität und stellt fest:
Ich gehöre nicht mehr hierher. Ich bin ein Außerirdischer und es ist alles für'n Arsch. Überall bin ich ein Außerirdischer, aber in Fužine geht mir das, dass ich ein Außerirdischer bin, wirklich auf den Sack. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit 28 allein im Slatki-Gre sitzen werde, wäre ich schon längst vom Balkon gehüpft.
Goran Vojnović beschreibt mal im Straßenslang, mal in explosiven inneren Monologen, ungeschminkt, aber mit viel Einfühlung für seine Figuren, das Schicksal derer, die die wendungsreiche Geschichte des Balkans zu Heimatlosen gemacht hat. Seine Romane über Marko lösten in Slowenien erstmals eine öffentliche Diskussion über die sogenannten Čefuren aus, die die Zeitläufte aus den ehemaligen Kriegsgebieten in Bosnien, Serbien und Kroatien ins beschauliche Slowenien verschlugen. Zugleich stellt Vojnović, der auch als Kolumnist und politischer Kommentator bekannt ist, unbequeme Fragen nach der Identität eines Landes, das zwischen Österreich, Ungarn, Italien und Kroatien, zwischen Mittelmeer, Alpen und Pannonischer Tiefebene immer ein Scharnier war von Europas Transformation und Gegensätzen.
Ich werde nicht mehr euer Janisch Slowene, Bosanac, Serbe, Flüchtling, Slowenac, Zugewanderter, Südländer sein. Nichts werde ich mehr sein. Ich bin ein Nichts und Niemand. Marko Dordic. 2D und ein weiches Tsch. Und Punkt. Klar? Ist das klar?
Legt Goran Vojnović seinem Helden Marko gleich zu Beginn seines neuen Romans 18 Kilometer bis Ljubljana unmissverständlich in den Mund. Vojnović' Literatur ist unmittelbar, zeitgenössisch und offensiv. Sie lebt von der ungeheuren Dynamik ihrer Figuren und ihrer Sprache und wirft zugleich einen kritischen Blick auf die neu entflammten ethnischen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien.
Heute erscheint bei uns der neue Roman von Goran Vojnović, 18 Kilometer bis Ljubljana, übersetzt aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Im Folio Verlag kommt das Buch raus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als Mama einmal unsichtbar war, so heißt ein neues Kinderbuch der Autorin Julia Rosenkranz und der Illustratorin Nele Palmtag. Als Mama einmal unsichtbar war, der Titel, der kann ja auf vieles hindeuten, auf Spielerisches oder auch auf Unheilvolles. Kim Kindermann ist unsere Redakteurin, unter anderem für Kinder- und Jugendbücher hier in der Lesart, und jetzt ist sie im Studio. Hallo Kim.
Hallo.
Was heißt denn eben hier, als Mama einmal unsichtbar war?
Jetzt ja, in diesem Buch? Fall tatsächlich etwas Unheilvolles. Hennys Mama ist nämlich krank, schwer krank, sie hat Krebs. Und wie im realen Leben bekommt jetzt Henny alles mit von dieser Krankheit, ihrer zerstörerischen Wucht, die, wie es im Buch so heißt, eben irgendwie alles verschwinden lässt. Die Worte anfangs, das Lachen, die Kraft, den Appetit und irgendwann eben auch die Haare. Und Mama wird so scheinbar unsichtbar für das Mädchen. Sie braucht jetzt eben all ihre Kraft und für ihre Genesung. Sie schläft viel, Papa übernimmt alles, hat also auch immer weniger Zeit. Es ist also eine schwere, schwere Zeit, von der hier Julia Rosenkranz erzählt. Eine Zeit, die immer mit Angst und Schrecken verbunden ist, weil man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Zumal auch viele Eltern dann nicht wissen, was soll ich mit Kindern besprechen? Wie soll ich sie einbeziehen? Soll ich sie überhaupt mit einbeziehen? Und ich finde, die Autorin gibt dieser Zeit der Sprachlosigkeit eigentlich eine Stimme, und zwar eine wirklich überzeugende und einfühlsame Stimme.
Das hängt ja auch sehr davon ab, was man mit den Kindern bespricht. Wie alt die Kinder sind? Wie alt ist diese Henny?
Also das ist ein Kindergartenkind, also die geht noch in die Kita. Mhm.
Und wie reagiert die auf dieses Unsichtbarwerden der Mutter?
Ja, am Anfang, als sie gesagt bekommt, also ihre Mutter sagt ihr das, dass sie Krebs hat, und da denkt Henny natürlich erstmal an Krabben und das Meer. Und diese Veränderungen, die laufen ja auch schleichend ab. Also die Menschen gerade mit einer Krebserkrankung, die sind ja nicht von jetzt auf sofort im Regelfall, und hier geht es um Brustkrebs, nicht sofort sterbend krank. Das geht schleichend, und es fängt eben bei Hennys Mama auch so an. Sie geht erst nicht arbeiten, sie geht ins Krankenhaus. da darf man nicht mit, lernt Henny, da gehen nur die Kranken hin. Also es wird alles so ein bisschen eingeschränkt und es ist so ein bisschen schleichend, dieser Prozess. Dann irgendwann kann Mama nicht mehr so schnell rennen, das macht die Medizin, das muss das Kind auch lernen. Sie hat keinen Hunger mehr, sie verliert die Lust, die Freunde wissen irgendwann auch nicht mehr, was sie sagen sollen. Und irgendwann wird diese Krankheit dann eben sichtbar, wenn die Haare weg sind. Das ist ja so dieser Moment, der eben so tiefgreifend ist, wenn aus diesen langen schwarzen Haaren, die jetzt in diesem Buch die Mutter hatte, auf einmal eine Glatze wird. Und als dann ausgerechnet Tante Greta, die Henny als einzige Henriette nennt, dann von der Kita abholt, das ist so der Schlüsselmoment für das Mädchen, dass sie auch nicht mehr kann. Also sie dreht dann total durch, sie weint, sie schreit, sie knallt die Türen, als sie zu Hause ist. Denn, wie es hier so heißt, keiner hat Henny gesagt, dass die Krebsmaschine macht, dass Mama da ist und doch nicht da ist. Also dass sie eben unsichtbar ist.
Und wenn zum Beispiel diese Wut des Mädchens auch erzählt wird, das heißt in dem Erzählen von Julia Rosenkranz hat auch das seinen Platz, zum Beispiel die Wut bei dieser schmerzhaften Geschichte.
Total, also ich finde, sie benennt sehr deutlich, sehr klar, sie guckt hinter die Kulisse, hinter die Fassade und zeigt, was sich durch Krebs verändert und wie unscharf eben die Grenze ist zwischen aushalten können und aushalten müssen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Sie macht das sehr klar, sehr direkt. Und dennoch hat sie eine zarte Sprache, finde ich. Also es ist nicht brutal. Man könnte ja auch sagen, okay, man klappt dieses Buch nach einer Seite zu, weil man sagt, sorry, das will ich nicht hören. Ich finde, sie macht das wirklich anders. Sie hat beeindruckende Sätze, die einfach schön sind. Also zum Beispiel dieser eine, zuerst verschwinden die Wörter von allen, bei denen die vorbeikommen und helfen wollen. Und eigentlich nehmen die Wörter auch gleich das Lachen mit. Und das führt zu Wörterstraßenverstopfung. Also solche Wortschöpfungen kommen in diesem Buch vor. Oder dann gibt es so kleine symbolische Handlungen wie das Handdrücken, das Heimliche, das Schnelle, wenn Mama an schlechten Tagen im dunklen Zimmer liegt und alle leise sein müssen oder leise sind aus Angst, wie es hier heißt, weil sie vielleicht denken, dass Mama sonst wirklich weg ist. Und dann traut sich aber Henny. Sie ist die Einzige, die in dieses Zimmer geht und sie drückt die Hand der Mutter und wartet auf den Händedruck der Mutter zurück. Und das, finde ich, ist ganz schön, weil es eben einerseits diese schwere Erkrankung sein lässt, aber gleichzeitig Wut zulässt, Sorge zulässt, aber eben auch Wege zeigt, so kleinen Auffangbecken gleich, die trösten helfen und die eben zeigen, man kann dieser Hilflosigkeit auch was entgegensetzen. Und das Kleine und das Große wird hier wichtig, also dieses Händedrücken, das Unsichtbarsein, selbst das Klackern der Schuhe von Tante Greta. Und das, finde ich, ist wirklich große Schreibkunst, wenn Autorinnen gelingt, Nebensächlichkeiten nicht nur so zum Ausschmücken ihrer Geschichte zu benutzen, um die Geschichte länger werden zu lassen, sondern dass das sinnhaft verbunden wird. Und ich finde, Julia Rosenkranz beweist, dass sie genau das kann.
Das ist ja ein Buch für Kinder ab 4 Jahren, also schon ab einem sehr jungen Alter, eben mit Illustrationen von Nele Palmtag. Wie zeigt die das in den Bildern, diese Geschichte?
Das ist ganz leicht, ganz freundlich illustriert, wirklich frisch und hell. Also die vorwiegende Farbe in diesem Buch ist gelb und die Schrecken der Geschichte, die deuten sich nur manchmal so durch dunkle Wolken an, die dann so über das Geschehen hinwegschweben. Aber das Ganze nimmt dem Thema wirklich die Härte, ohne es zu verharmlosen. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Man sieht hier schon natürlich die Mutter ohne Haare, wie sie abgekämpft ist und müde, den Vater am Rand der Erschöpfung und eben Henny mit ihren dunklen Locken und großen Augen, die jeden Tag aufs Neue versucht, diese Situation zu verstehen und zu begreifen und so wie das kleine Menschen eben tun. Sie haben das eben ja gesagt, das sind junge Kinder. Aber Kinder verstehen mit all ihren Sinnen und mit klarem Blick und das zeigt dieses Buch eben auch und das zeigen die Illustrationen. Und ich finde das Cover, das ist so ein ganz nettes, da liegen Mutter und Tochter so auf dem Bett nebeneinander und gucken sich so ganz freundlich an. Die Mama hat ein Kopftuch umgewickelt, aber in diesem Buch ist auch was Frisches und was Gutes und was Positives.
In dem Buch Als Mama einmal unsichtbar war von Julia Rosenkranz und Nele Palmtag im Klett Kinderbuchverlag ist das erschienen mit 32 Seiten, 16 Euro ist der Preis. Wie gesagt, für Kinder ab 4 Jahren empfohlen. Vielen Dank an Kim Kindermann.